Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Medikament Ritalin wird den Kind verschrieben, das in der Schule funktioniert. Für unkonzentrierte und wilde Kinder hat es keinen Platz in der Regelklasse. Letztlich ist also die Schule schuld am Ritalin-Boom. Die Vorwürfe kommen von Eltern und Kinderärzten. Input konfrontiert den Vertreter vom Volksschulsystem mit dieser Kritik, redet mit einer Lehrerin, die solche unkonzentrierte und sapplige Kinder in der Klasse hat, und sucht Lösungen. Am Mikrofon ist Martina Arpagaus.
Ich mache die Erfahrung, dass von der Schule Druck kommt. Holen Sie sich Ritalin. Als auch die Lehrerinnen verwerfen die Hände und sagen, ums Himmels Willen, was tut ihr euren Kindern an?
Wenn man jetzt halt wirklich viel um die Ohren hat, man hat schon eine unruhige Klasse, man hat vielleicht grosse Klassenzahlen, man hat ein kleines Klassenzimmer, dann kann ich schon nachvollziehen, dass es mal irgendwann, dass man an Grenzen stößt und findet, hey, Hilfe.
Es ist wichtig zu wissen, dass es das Medikament gibt. Und dass wie die Lehrer auch eine realistische Vorstellung von dem bekommen, was das Medikament vermag und was es auch nicht vermag.
Mit den Instrumenten, die die Lehrpersonen, die Gemeinden, die Schulen haben, sollte es möglich sein, auch ein schwieriges, ein wildes, ein läuteres Kind in der Klasse zu haben.
Fast jedes 10. Kind hat ADS oder ADHS, ein Aufmerksamkeitsdefizit mit oder ohne Hyperaktivität. Das zeigt die neueste Untersuchung vom Bund aus dem Jahr 2001 in einer Region, in Westschweiz. Mit anderen Worten, knapp ein Kind von 10 kann sich ganz schlecht konzentrieren. Ein Teil davon ist auch noch zappelig und gibbelig. Das heisst, statistisch gesehen, hat es in jeder Schulklasse 1 bis 2 solche Kinder. Input nimmt das Wunder, wie die Schule damit umgeht, ob die Lehrer und unser Volksschulsystem mit solchen Kindern Rang findet oder ob die Kinder in der Regelklasse noch Platz haben, wenn sie das Psychopharmaka Ritalin schlucken, wo Konzentration fördert. Der Druck kommt von der Schule, haben im Input vor 2 Wochen die Eltern vom 12-jährigen Mädchen Miriam gesagt.
Man prangert die Ärzte an, sie verschreiben es zu viel, aber woher kommt der Druck? Der Druck kommt von der Schule, Schulpsychologen, Lehrer, weil die sagen, ja, mit dem Ritalin ist einfacher, die Kinder lernen, also werden im Prinzip durch das Ritalin aufmerksamer und dann gibt man das, damit sie ruhig sind.
Alles, was nicht in die Schublade nie passt und nicht Norm ist, ist ja, muss man irgendwie gerade sofort bekämpfen oder dagegen gehen.
Was nicht passt, wird passend gemacht.
Ein Hampfel Mails und Reaktionen von Eltern kommen zum gleichen Schluss. Das Schulsystem ist schuld, dass letztlich ihre Kinder Ritalin nehmen müssen. Die Lehrer sind überfordert und zu wenig tolerant. Das findet auch der langjährige Kinderarzt Hannes Geiges.
Wenn es dem Lehrer gelingt, das Positive zu sehen und sagen, hey, ja, der hat einen Schauriger drauf, der ist ganz ein hilfsbereiter, toller Bub oder Mädchen, dann ist die positive Beziehung da und dann macht das Kind dem Lehrer zulieb. Es strengt sich, kann sich anstrengen. Es muss nicht Ritalin sein, wenn der Lehrer tolerant ist, wenn der Lehrer vor allem eine gute Beziehung hat.
Tatsächlich, Probleme von diesen Kindern fangen vielfach in der ersten Klasse an. Auch bei Familie Baumann von Winterthur war das so.
Angefangen hat die Problematik eigentlich bei einem Gespräch, bei einem Zeugnisgespräch in der Schule, wo es geheiss hat, Miriam sei aggressiv, sie mache nicht mit, sie sei ein Querulant. Also, und dann haben wir das einfach gesagt, ja, das ist aber nicht unsere Miriam, das kann irgendetwas nicht stimmen. Und dann hat man dann nochmal ein Gespräch geführt und dann haben wir dann noch ein drittes Gespräch geführt. Da sind immer mehr Personen von der Schulpflege dazugekommen. Und dann hat man sich dann darauf geeinigt, dass man sie mal psychologisch abklären lässt. Und dann hat man das gemacht und dort haben sie im Verlauf dann langsam festgestellt, dass sie eben die Hyperaktivität hat und Mühe hat, sich zu konzentrieren.
Probleme tauchen mit dem ersten Schultag auf, also gehen wir in die Schule. Die Lehrerin Sandra Betti gibt die Schule in der Unterstufe. Das Problem genau dort auftauchen, findet sie logisch.
Also für mich ist verständlich, warum sie die Schule anfängt, weil dann sind die Leistungen erstmal sichtbarer. Bei uns sind dann halt plötzlich Zahlen. Oder merken von den Leistungen her, man hat halt Arbeitsblätter, man hat Hefter. Also es ist auch viel deutlicher für die Eltern dann zu sehen, wo steht das Kind. Und das zu einem gewissen Grad natürlich auch für die Lehrpersonen ist es natürlich auch noch deutlicher zu sehen, dann, wenn es halt wirklich um den Unterrichtsbereich geht, um zu sehen, wo steht jetzt das Kind im Vergleich zu anderen. Also für mich ist es darum verständlich, dass es vor allem dann zum Tragen kommt.
Zurzeit hat Sandra Betti eine zweite Klasse in der Stadt Zürich. Sie unterrichtet seit 10 Jahren in ihrer Unterstufe.
Wir haben viel so Gispelis, eben so ein bisschen hyperaktiv oder solche, die sich nicht konzentrieren können. Aber die Ursachen, die sind so unterschiedlich. Also das kann sein, eben, dass das Kind am Morgen einfach schon eine Stunde Fernsehen geschaut hat, dass es sich eigentlich nicht mehr konzentrieren kann, dass es mit leerem Bauch in die Schule kommt und halt irgendwann nach dem 10 alles abgeht oder zu wenig Schlaf, dass man halt auch die Konzentration nicht mehr da ist. Das Umgispeln kann auch irgend sonst etwas sein, was man erlebt hat. Also darum finde ich es recht schwierig zu sagen, ja, wir haben in jeder Klasse ein ADHS-Kind. Wir haben sicher in jeder Klasse Kinder, die Mühe haben, sich zu konzentrieren.
Und in gewissen Fällen geht die Lehrerin dann auf die Eltern zu und empfiehlt eine Abklärung bei der Schulpsychologin. So eine Abklärung sei vielfach Gold wert, findet sie.
Also oft ist es ja auch so, dass die Eltern wirklich unter Druck selber sind, weil sie dann das Gefühl haben, Gott, was soll ich denn noch machen, wie kann ich denn meinem Kind helfen und wieso will es nicht? Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die die Lehrpersonen auch selber machen. Es ist ja meistens so, dass man selber dann irgendwie einen Anschlag kommt und findet, an was liegt es denn? Liegt es an mir, liegt es am Unterricht, liegt es an den Gespännchen, liegt es am Kind? Und dann ist es manchmal schon hilfreich, wenn man eben eine Abklärung auch machen kann und ein Resultat hat.
Und etwa die kommt dann eben die Diagnose ADS oder ADHS. Statistisch gesehen eben bei bis zu 10% der Kinder. Nicht automatisch wird diesen Kind den Ritalin verschrieben. Nur knapp die Hälfte kriegt das Medikament, schätzen Fachleute. Verlässliche Zahlen gibt es leider keine. Sandra Betti hat schon Kinder unterrichtet, die die Konzentrationsschwäche haben, aber keine Pillen nehmen. Sie erinnert sich zurück an ein solches Kind.
Es hat oft ein Puff gehabt, ein Puff auf dem Pult, ein Puff im Tee, kein Duftzki vergessen, Duftzki gesucht, ich muss das Blatt wieder verhühnern, ist halt immer wieder auf dem Stuhl rumgerutscht oder wieder aufgestanden, wieder etwas fragen wollen oder wenn man erklärt hat, ist es kurz danach wieder gekommen und hat, ja, was muss ich jetzt eigentlich machen? Also hat irgendwie nicht können, seinen Blick aufs Wichtige lenken, ist echt oft abgelenkt gewesen.
In dem Fall hat der Bub seinen Platz in der Regelklasse auch ohne Ritalin gefunden. Dafür verantwortlich sind verschiedene Faktoren gewesen, erzählt die Lehrerin.
Weil die Klasse als Ganzes gut funktioniert hat, ist das nicht tragisch gewesen. Also die Kinder haben angemessen auf das reagiert, haben dann auch geholfen. Ja, er war nicht irgendwie ausgestoßen gewesen, sondern relativ gut integriert. Dann ist natürlich auch die Eltern, die wirklich mitgezogen haben. Also ich bin dem Kind auch zum Teil die Aufzüge heimbringen, weil ich gemerkt habe, oh, er hat es wieder liegen lassen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nachgehen. Und die Eltern haben dann auch geschaut, dass es wirklich noch macht. Das sind dann so kleine Sachen.
Kleine Sachen, die diesen Kind den Schulalltag nicht nur leichter, sondern erst möglich machen. Die Lehrerin hat Ordnung und Struktur ins Chaos vom Bub gebracht.
Das eine ist, dass man wirklich schaut, dass das Kind zuerst mal das Pult aufgeräumt hat und nur das bereitlegt, was sie jetzt im Moment braucht. Oder dass auch, wenn sie den Teig nachher packt mit den Aufzügen, dass die Aufzüge wirklich schön immer in seinem Mäppchen sind und nur das drin ist und der Rest wieder entrümpelt wird. Aber auch dort, das ist auch wichtig, dass die Eltern dann vielleicht die Heiben auch reinschauen mit dem Kind und sagen, komm, schau mal, was hast du denn heute?
Immer wieder hat Sandra Betti probiert, die Aufmerksamkeit von dem Bub auf den Unterricht und Schulstoff zu lenken.
Ich habe ein Pult bei mir vorne, vor meinem Pult. Das ist eigentlich frei, aber eben je nachdem, wenn ich das Gefühl habe, das Kind hat jetzt heute ein bisschen Mühe, sich zu konzentrieren, sei es ADHS oder eben nicht, das ist für mich nicht so relevant, dass ich einmal sage, komm, sitz führen, dann bist du in meiner Nähe, dann habe ich auch mal innen den Blick und kann ein bisschen schauen. Oder ich laufe im Zimmer umeinander und lege vielleicht dem Kind mal schnell die Hand auf die Schulter, wenn ich merke, es schweift jetzt ab, dass es wieder merkt, ah, oh, hallo, ja, ich sollte oder müsste. Wenn es dann halt wirklich gröber ist, dann muss man mit dem Kind eine Abmachung treffen, dass vielleicht, wenn es merkt, jetzt wird es heikel, dass man dann halt vielleicht mal schnell auf der Tür schnell ausschnaufen oder eine Runde rennen ums Schulhaus herum.
Die Unterstufenlehrerin Sandra Betti macht ziemlich viel richtig mit so einem Kind. Schlau gemacht über die Krankheit und wie man damit umgeht, hat sie sich via Kolleginnen, Schulpsychologin und Internet.
Weiterbildung haben wir nicht gehabt, muss ich ganz klar sagen. Aber ich habe meine Ausbildung vor 10 Jahren gemacht. Vielleicht ist es heute anders. Ich hoffe eigentlich, es ist anders.
Es ist nicht anders. Auch heute gibt es in der Ausbildung von Lehrern keine schweizweit gültig und obligatorischen Standard mit Grundwissen über die Krankheit. Wir kommen darauf zurück. Sandra Betti hat auch ein bisschen Glück gehabt mit dem Bub. Er hat mit seinem Verhalten nämlich die Klasse nicht grob gestört. Im Gegensatz zu anderen solchen Kindern, die richtige Störenfreizeit können.
Das gibt es natürlich. Also es gibt ja auch solche, die wirklich dann auch Aggressionen haben, also die dann so explodieren. Dort wird es wirklich auch mühsam halt für das Umfeld, für die anderen Kinder, weil man muss ja immer auch noch den Blick auf die Klasse haben. Also wie fest stört dann die Klasse? Das einzelne Kind ist eins, oder wie fest stört sich das Kind daran, zu merken, es läuft nicht alles gut, aber auch, wie stört das Verhalten der Klasse? Also kann die Klasse damit umgehen? Und dann kommt es darauf an, wie oft und in welchem Ausmaß das stattfindet.
Je nachdem ist auch unsere Lehrerin am Ende vom Latein ratlos am Anschlag.
Hilflosigkeit kann es sicher geben, das würde ich nicht abstreiten. Ich habe das Glück, dass ich an einer Teilzeitstelle arbeite und das hilft in dem viel, weil ich natürlich eine Kollegin habe, mit der ich mich absprechen kann. Also es ist normal, man hat immer Kinder, wo man einmal so eine Phase ein bisschen mehr Mühe hat. Das müssen aber nicht zwingend die Kinder sein, die gispelig sind, absolut nicht. Aber dann ist eben der Austausch mit Kolleginnen oder mit Kollegen, das muss auch nicht unbedingt nur bei einer Teilzeitstelle sein, sehr hilfreich, dass man wieder oben runterkommen kann und schauen, was ist es denn, was mich da jetzt hilflos macht. Ist es, weil ich das Gefühl habe, es liegt an mir? Ist es, weil ich das Gefühl habe, nichts hilft? Ist es, weil ich vielleicht auch Aversionen habe? Nur bei dem muss man aufpassen, dann muss man wirklich sich ganz bewusst sein. Da macht man sich auch wirklich Selbstzweifel. Also man hat das Gefühl, was liegt es? Liegt es an meinem Unterricht? Liegt es an mir als Person?
Die Lehrerin hat Schuldgefühl, wenn ein Kind in ihrem Unterricht nicht zurechtkommt. Die Diagnose bringt dann nicht selten Erleichterung. Letztlich für alle, sagt sie.
Bei ADHS, man sagt, es sei angeboren, also man kann in dem Sinn gar nichts machen. Dann hilft das auch schon, das einfacher anzunehmen. Man sagt, es liegt nicht an mir, es liegt nicht wirklich am Kind, das böswillig ist, es liegt nicht an den Eltern. Man muss jetzt einfach zusammen eine Lösung finden.
Und etwa die ist die Lösung dann eben das Ritalin. Sandra Betti hat auch schon ein Kind gehabt, das Medikament genommen hat.
Wir haben bemerkt, dass das Kind Mühe hat mit der Konzentrationsschwäche, mit dem Abgelenktsein, sich nicht können auf etwas einlassen, halt schnell wieder wegschweifen. Wir haben ein Elterngespräch gemacht, hat sich austauscht, hat gesagt, wie es zu Hause läuft, wie es in der Schule läuft. Wir haben uns dann entschlossen, dass wir es abklären lassen, das Kind. Es ist dann eine Anmeldung, hat es entgegen, Schulpsychologischer Dienst. Und dort ist dann wirklich herausgekommen, dass es ein ADHS ist. Und nachher ist dann das irgendwie an den Kinderarzt gegangen. Die Eltern haben dann mit dem Kinderarzt das besprochen. Ich bin dann nicht mehr involviert gewesen. Und sie sind dann irgendwann wieder auf mich zugekommen und gesagt, eben, sie würden jetzt mit Ritalin anfangen.
Das Kind hat Ritalin gekriegt und die Lehrerin hat sofort gemerkt im Unterricht.
Es ist in die Schule gekommen und ich muss wirklich sagen, es ist ein rechter Unterschied gewesen. Das hat positive Auswirkungen gehabt. Es ist echt viel ruhiger. Also ich kann mir vorstellen, das Kind, das vorhin immer auf dem Stuhl rumhüpft, das jetzt einfach sicher nicht gerade still, also angewurzelt ist, aber einfach ruhiger ist. Man das Gefühl hat, es kann wirklich aufnehmen, was man sagt. Auch, dass das Buff oder das Gispeln nicht mehr so extrem ist, dass es einfach im Klassenverband eigentlich nicht mehr gross auffällt. Positiv ist vielleicht im Sinn, dass man sagen kann, das Kind ist jetzt in der Lage, seine Leistungen wirklich mehr zu zeigen. Halt besser aufzunehmen, die Sachen besser umzusetzen, besser zu arbeiten. Also insofern hilft es am Kind wahrscheinlich schon.
In dem Fall hat die kleinweise Bille, also schulisch, etwas gebracht. Die gute Erfahrung verlockt die Lehrerin aber nicht, den Eltern Ritalin quasi weiter zu empfehlen.
Ich als Lehrperson nehme mich dort einfach gerne raus, weil ich finde, das ist so etwas Persönliches. Das muss ich als Mami, als Papi mit dem Kind, mit meinem Kinderarzt können anschauen und können entscheiden, was probieren wir. Das ist nicht meine Entscheidung. Das ist das Gleiche, wie ich meine Kinder impfen lasse oder nicht. Also es ist auch etwas Persönliches, wo mein Mann und ich bestimmen. Und das ist ganz klar nicht die Lehrperson, die das bestimmt.
Trotz der positiven Erfahrung als Lehrerin in der Schule, Sandra Betti als Mutter von zwei kleinen Buben, steht der Pille skeptisch gegenüber.
Ich weiss nicht, wie ich reagieren würde bei meinen eigenen Kindern. Ich würde wahrscheinlich vieles andere zuerst probieren, weil es ist ein Psychopharmaka, es ist ein Medi, auch wenn man Studien gemacht hat. Ich finde es immer mit Vorsicht zu geniessen. Ja.
Sandra Betti kennt keinen Lehrer persönlich, der Druck gemacht hat, dass einem Kind Ritalin gegeben wird. Sie kann sich aber vorstellen, dass es vorkommt.
Man geht ja nicht ins Lehrerzimmer und sagt, du, hallo, ich habe heute einen Elterndruck gemacht, sie müssen ihrem Kind Ritalin geben, ich mag es nicht mehr tragen. Nein, ich muss wirklich sagen, ich kenne das nicht, dass Lehrpersonen das sagen, aber ich würde es nicht abstreiten. Ich denke, es ist vielleicht auch menschlich, wenn man wirklich selber als Lehrperson vielleicht einmal am Anschlag ist. Ich kann das nachvollziehen, wenn man jetzt halt wirklich viel um die Ohren hat, man hat schon eine unruhige Klasse, man hat vielleicht grosse Klassenzahlen, man hat ein kleines Klassenzimmer, dann kann ich schon nachvollziehen, dass es mal irgendwann, dass man an Grenzen stößt und findet, hey, Hilfe.
Hilflose Lehrer, die sich von dieser Pille Ruhe und Ordnung im Klassenzimmer erhoffen, solche gibt es. Wir kommen darauf zurück. Zum Schluss nimmt es mich doch Wunder, wie Sandra Betty das schafft, wo Kollegen daran scheitern. Wie sie so unkonzentrierte und hyperaktive Kinder integrieren kann.
Toleranz, ich denke, das ist das wichtige Wort. Weil es ist unsere Gesellschaft. Ich kann der Gesellschaft draussen auch nicht sagen, und mit dir bin ich nicht zusammen. Also in einem gewissen Bereich schon, aber im Job mindestens nicht. Du, mit dir will ich nicht arbeiten, du bist mir zu gespielt, du bist mir zu laut. Also wir müssen ja lernen, und das fängt in der Schule an, dass alle halt irgendwo ihre guten Seiten, ihre schwierigeren Seiten haben und dass man das irgendwie versucht, in der Klasse einzubinden. Ein Rezept, das immer klappt, das habe ich nicht. Also ich glaube, es ist immer wieder ein Herausfinden, ein Ausprobieren, ein Zusammenspiel.
Dass Sandra Betty genug Nerven und Kapazität für Kinder hat, die aus der Norm fallen, hat auch damit zu tun, dass sie nicht von morgen früh bis am Abend spät im Schulzimmer steht.
Ich habe die Energie durch das, dass ich auch nicht 100% arbeite. Und das ist aber auch etwas Gefährliches, merke ich. Ich habe auch Kollegen, die wirklich ihr Pensum reduzieren, weil sie sagen, ich schaffe es nicht mehr mit 100%. Und das ist ja so ein bisschen die Gratwanderung auch wieder. Oder wie viel darf ich so auf mich zurückfallen lassen, dass ich einfach sage, ja gut, ich schaffe weniger, dann habe ich die Energie. Und wie viel müsste man vielleicht am System wirklich mal genauer anschauen und können ändern, dass das auch möglich ist, 100% zu arbeiten und so Kinder können zu tragen.
Das Schulsystem erschwert es, dass auch Zappel-Philips und Träumerinnen Platz in der Volksschule finden. Ein ernsthaftes Problem sind die grossen Klassen, findet die Lehrerin. Es sei nicht möglich, eine enge Beziehung aufzubauen mit so vielen Kindern, sagt sie.
Ich habe jetzt nur 17 Kinder und das ist wirklich so schön zum Arbeiten. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich kenne die Kinder und ich weiss, wie es ihnen geht und ich weiss, wie es hinten dran läuft. Und das dünkt mich einfach wichtig, weil ich auch das Kind dann besser verstehen kann. Ich weiss vielleicht, warum es jetzt gerade so reagiert. Also die Zeit, sich zu nehmen, das Kind genauer kennenzulernen, ich finde, die lohnt sich, aber die ist nicht immer machbar. Mit 25 finde ich eigentlich gar nie. Ich habe einmal eine 24. Klasse gehabt. Zwar auch eine recht gute von der Zusammensetzung. Aber das ist schon ein rechter Unterschied. Ich meine, das ist ein Drittel mehr. Und ein Drittel mehr, das merke ich eben, der Kuchen wird nicht grösser. Es geht irgendwo geht's ab.
Zu grosse Klasse, zu grosser Leistungsdruck. Kein Wunder, in unkonzentrierte oder wilde Kinder kein Platz mehr in der Regelklasse, finden betroffene Eltern. Wir konfrontieren den Chef der Kantonalzürcher Volksschule mit diesen Vorwürfen. Gerade nach der Heidi Happy mit «Push the door».
Push the door, I'll let you in. Watch the stairs, they're quite narrow. You could fall just as I. Step inside. I'm heading somewhere. Put these flowers on a chair. I couldn't find an empty vase. They were all filled with blossoms from the last. Lock the doors when you leave. Watch the stairs, they're quite narrow. You could fall just as I. Just as. Oh,
Wir hören Input. Wir fragen, ob die Schule schuld ist am Boom von Ritalin. Eltern von Kindern mit einem Aufmerksamkeitsdefizit sagen, das Schulsystem laufe falsch. Es müsste Platz haben in einer normalen Klasse für Kinder, die unkonzentriert und wild sind, auch ohne Pillen. Jetzt nimmt der Vertreter von Volksschule dazu Stellung. Ein ganz grosser Kritikpunkt ist die Grösse der Klasse. Im Schnitt sitzen in einer Schweizer Primarschulklasse knapp 20 Kinder. Im Schnitt. Nur die Tatsache ist, dass es auch Klassen gibt mit 25 Kindern und nur einer Lehrerin. Unter dem leiden Kind massiv, finden die Eltern vom ADHS-Mädchen Miriam aus Winterthur.
Da glaube ich einfach, das ist dann wieder vom Schulsystem heutzutage. Man tut überall sparen, man shoppt noch zwei Schüler mehr pro Klasse rein. Die Lehrer sind natürlich froh um jeden, der seine Füße stillhebt unter der Bank.
Stellen Sie sich vor, Sie haben 25 Kinder in der Klasse und sollten als Lehrer zu jedem Kind eine Beziehung aufbauen. Ist nicht möglich. Mit dem heutigen Schulstoff und dem heutigen Druck kann das ein Lehrer gar nicht bringen. Und das sage ich einfach, das ist das heutige Schulsystem.
Der Martin Wendelspiess ist Chef vom Kantonal Zürcher Volksschulamt und damit verantwortlich für die Primarschule, so wie sie ist. Ich wollte von ihm wissen, ob er wirklich meint, in so grossen Klassen können wir noch auf das einzelne Kind eingehen.
Ich glaube, das ist tatsächlich eine Herausforderung, eine schwierige Situation für die Schule. Und genau für das gibt es aber auch, wir sagen dem, einen Gestaltungspool. Das sind zusätzliche Stellen, die man einsetzen kann, dort, wo Probleme entstehen, dort, wo schwierige Situation ist. Und ich glaube, das ist die Kunst von der Schulleitung, von der Schulbehörde, auch von den betroffenen Lehrpersonen, im Einzelfall abzuwägen, wo ist welche Massnahme sinnvoll und wo bringt das Ganze etwas. Und ich glaube, bei dieser ganzen Diskussion um Klassengrösse muss man sich schon auch vor Augen halten, die ist über Jahrzehnte nur gesunken. Also es ist jetzt in den letzten Jahren um nicht einmal ein Schüler im Schnitt aufgegangen.
Kann man in diesen Klassen, so wie man es jetzt hat, auf den Einzelnen eingehen?
Ich glaube, die Frage, wie fest eine Lehrperson will individualisieren und wie fest sie kann individualisieren, ist nicht in erster Linie eine Frage der Klassengrösse. Ich glaube, die Klassengrösse vereinfacht oder erschwert, tut mehr Aufwand oder weniger Aufwand mit sich bringen. Aber die Frage, was habe ich für ein methodisch-didaktisches Repertoire? Wie gehe ich auf einzelne Kinder ein? Ist eine Frage von Professionalität und von Haltung der Lehrpersonen. Nochmal, der Aufwand, der ist nicht wegzulügen. Und die, die viele Kinder haben, denen müssen wir mehr Lektionen und mehr Unterstützung geben. Aber ich bin sicher, es ist nicht primär eine Frage der Klassengrösse.
Also die Schuld sind die Lehrer. Es gibt viele schlechte Lehrer.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde ja gar nicht, dass es schlecht steht. Wir wissen auch aus Umfragen, die der Frühling rauskommen werden, dass der Grad von Zufriedenheit in der Schule irrsinnig hoch ist. Über 90% der Kinder fühlen sich wohl oder sehr wohl in der Schule. Also es ist nicht so, dass da Land auf, Land ab leiden und Trauer und Sorgen in der Schule wären, aber das entbindet uns nicht davon, bei diesen paar Prozent, wo es nicht gut geht, zu handeln. Aber nein, die Lehrer sind wirklich nicht schuld und die Lehrerinnen.
Unter dem Stichwort integrierte Förderung ist man dran, Kleinklassen abzuschaffen. Offenbar sind solche Klassen Ort für gewisse so Kinder gewesen, wo sie gut aufgehoben gewesen sind, wo es ihnen gut gegangen ist, besser gegangen ist als in der grossen Klasse. Das finden die Eltern natürlich schade, dass jetzt quasi die Insel verloren geht. Was sagen Sie dazu?
Man weiss, dass schwächere Kinder in homogenen Gruppen, also wenn sie nur zusammen sind mit schwächeren Kindern, ganz schlechte Lernerfolg haben. Weil es braucht manchmal einen Leistungsanreiz, es braucht ein Zugpferdli, um auch die anderen mitreissen. Und wenn ich nur mit Schwächeren zusammen bin, dann fehlt mir das. Oder wenn ich nur verhaltensschwierige Kinder zusammenhaben. Wie wollen die das Normverhalten lernen? Weil man weiss ja, als Kind primär lernen, indem sie es bei anderen abschauen, indem sie von den Eltern Sachen übernehmen. Von dort her, glaube ich, gibt es gute Gründe, die für die Integration sprechen.
Bis jetzt ist es ja so, dass solche Kinder, eben solche ADHS oder ADS, diagnostizierte Kinder, in der Regelschule schon gewesen sind. Jetzt, wo man die Kleinklassen abschafft, kommen quasi noch mehr Problemfälle dazu in die Klasse hinein. Ist nicht Gefahr, dass die einigermaßen normal, abnormalen Kinder durch das unter die Räder kommen?
Ich glaube, wenn jetzt das eine riesige Zahl von Kindern wäre, würde sich diese Frage stellen. Aber ich glaube, man muss einfach die Relation sehen. Wir haben 1,5% der Kinder in Sonderklassen oder in Kleinklassen. Also auf 70 Kinder ist eins in einer Kleinklasse. Oder anders gesagt, selbst wenn wir alle Kleinklassen würden aufheben, würde auf 4 Klassen eins so ein Kind kommen. Also es geht nicht darum, dass jetzt in einer Klasse, die gut funktioniert, wo grosse Lernerfolge haben, plötzlich 4 schwierige Keime kommen, die alles durcheinander bringen. Und was ganz wichtig ist, in all diesen Klassen kommt eine Förderlehrperson, wo ihr Know-how für das Kind, für die Klasse als Ganzes, aber auch für die Lehrperson zur Verfügung stellt.
Die Unterstützung sollte eigentlich eine Heilpädagogin leisten. Von denen gibt es aber zurzeit viel zu wenig. Die Lücke wird mit normalen Lehrerinnen gefüllt, ohne Wissen über die besonderen Kinder, weil das ihre Grundausbildung nicht obligatorisch dazugehört. Wir kommen darauf zurück. Das Integrieren von Kleinklassenschülern in der Regelklasse übrigens ist ein gesamtschweizerisches Phänomen und nicht nur im Kanton Zürich im Tun. Eine andere ganz grosse Kritik an der Volksschule ist der massive Druck, der Leistungsdruck, der auf den Kindern lastet. Die Mutter des ADHS-Mädchen Miriam hat es so erlebt.
Es ist nur noch Englisch, Französisch, Deutsch, Mathe und das alles in kürzester Zeit in den Kopf bringen. Und da sage ich, die Kinder brauchen Bewegung. Und mit dem Aufgabe und Lehre, wo sie ja dann zu Hause umso mehr sie in der Schule sind, umso länger sie in der Schule sind, umso mehr Aufgaben gibt es, umso mehr Prüfungen gibt es. Die haben gar keine Zeit mehr zum Toben, weil sie einfach wirklich das, die wenige Zeit, wo sie haben, zum Lehren müssen bringen, weil das alles viel zu schnell geht. Also die müssen da Unterrichtsstoff in den Kopf bringen. Das ist einfach in meinen Augen zu viel.
Die Mutter kritisiert an der Volksschule das Fehlen von Freizeit, den riesigen Leistungsdruck, die enorme Kopflastigkeit. Der Zürcher Volksschulchef Martin Wendelspiess kontert.
Ich glaube, von allen Kritikpunkten ist das der, den ich am wenigsten verstehe. Wenn wir unseren Lehrplan anschauen, dann sehen wir, wir setzen für Mensch und Umwelt etwa 20% einsetzen. Für Deutsch etwa 20%, für die Fremdsprache 10%. Für Mathe etwa 20%, 25% für Gestaltung, Musik und 10% für Sport. Also es gibt jetzt ein bisschen mehr als 100%. Ich weiss es, weil es auf- und abgerundete Zahlen sind. Aber wir tun über ein Drittel von der Unterrichtszeit für Gestaltung, Musik und Sport einsetzen. Nein, ich finde wirklich, wir haben eine ausgewogene Schule. Und ich glaube, wir müssen auch daran denken, Kinder sind nicht nur musische, spielerische Wesen, sondern die haben auch gerne intellektuelle Herausforderungen. Also von dort, nein, ich habe einfach Mühe mit diesen Schublädchen.
Sie sagen, die Kopflastigkeit, die sei nicht so wichtig. Es ist aber genau das, wo gemessen wird. Also da kommt auch immer wieder eben die PISA-Studie. Es ist ein Wettbewerb eigentlich im Gang bei diesen messbaren Fächern. Und jetzt gerade das Beispiel vom Kanton Zürich hat bei den Naturwissenschaften offenbar nicht so gut abgeschnitten. Und man prüft jetzt, ob man das nicht ausbauen will. Also, dass man mehr Naturwissenschaften hat. Das heisst doch einfach, dass die Volksschule sich dem Wettbewerb bückt.
Ich glaube, wir beugen uns nicht am Wettbewerb an sich. Die Rankings selber haben wir auch nicht gerne. Es ist auch eine sehr undifferenzierte Optik, einfach so eine Rangliste zu machen. Was wir aber ernst nehmen, ist, dass so Studien, ob jetzt PISA oder etwas anderes, uns Schwachstellen aufzeigt. Uns zeigt, hey, für eure Mittel reichen da eigentlich zu wenig. Da muss mehr möglich sein. Und ich glaube, das Ganze ist eben auf dem Hintergrund zu sehen, dass ob man jetzt das gut findet oder nicht. Die Schule muss einfach Kinder auf die Welt vorbereiten, die sie antreffen. Und da hat es halt wirklich viele Veränderungen gegeben. Wenn Sie einen Schreinerlehrling sehen, der hochkomplexe Computer muss einstellen muss, um seine Arbeit zu machen, der kann nur so gut selber hobeln, wenn er nicht theoretisch Rüstzeug mitbekommt, so eine Computereinstellung zu machen oder die englische Gebrauchsanleitung wenigstens bruchstückhaft zu verstehen, dann haben wir den nicht auf seine Lehre vorbereitet. Und ich glaube, das ist das Dilemma, wo die Schule drin steckt, dass wir die Kinder müssen auf Sachen vorbereiten, die wir auch nicht ideal finden, aber die eine Realität in der Arbeitswelt sind. Und es ist klar, in einer Gesellschaft, die sich richtig Dienstleistungen verschiebt, kommen wirklich die intellektuellen Ansprüchen einen höheren Stellenwert über als die rein manuellen. Und von dort her hat es diese Verschiebung gegeben. Aber nicht, weil wir bei PISA gewinnen wollen, sondern weil sich unsere Arbeitswelt und die Ansprüche an die 16-Jährigen in diese Richtung verschoben haben.
Wie gesagt, es wird geprüft, ob man die Naturwissenschaften ausbauen soll. Es sind neue Stunden dazugekommen, neue Lektionen, neue Fächer, Französisch, Englisch in der Primarschulstufe. Die Wochenstunden sind heute viel grösser als noch vor 30 Jahren, wo die Kinder zu bewältigen haben, notabene in 5 Tagen und nicht mehr in 6 Tagen, weil der Samstag wegfällt. Kommen die Aufgaben noch dazu? Die Kinder haben kaum mehr Freizeit. Kaum mehr Zeit, gerade die hyperaktiven Kinder, die müssen sich bewegen. Das ist doch ein Problem, oder?
Nein, das ist kein Problem. Also die Lektionenzahl hat zugenommen. Ein bisschen zugenommen. Was viele Leute nicht daran denken, ist, dass gleichzeitig aber die Lektionendauer von 50 auf 45 Minuten gesenkt worden ist. Also die Gesamtzahl hat gar nicht in Minuten gar nicht so fest zugenommen. Bei uns sind Kinder je nach Schulstufe 20 bis 30 Stunden in der Schule. Und ich gehe davon aus, dass ein Kind gut 100 Stunden wach ist pro Woche. Ich tue wirklich die 70 Stunden Schlaf abziehen. Aber rund 100 Stunden wach, davon 20 bis 30 Stunden in der Schule. Ein Viertel, 13 Wochen sind Ferien. Die kann man schon nicht mitrechnen. Also, da gibt es immer noch viel Freizeit. Gibt es zu, es kommen noch 5 Stunden Hausaufgaben dazu. Da bleibt immer noch relativ viel Zeit.
Kommen wir zurück zum Ritalin. Verschiedene Mails von Eltern und Telefon mit Eltern zeigen, es gibt Lehrer, die eine Versetzung von einem Kind abhängig machen davon, ob die Eltern ihrem Kind Ritalin geben oder nicht. Nach dem Motto, mit Medikament sei A, ohne Medikament sei B. Und es gibt auch Lehrer, die Teilnahme an einem Schulanlass nicht zulassen, wenn die Eltern die kleinen Pillen verabreichen. Ist das okay, Herr Wendelspiess?
Der direkte Zusammenhang mit dem Medikament und die Nötigung an die Eltern, am Kind ein Medikament abzugeben, die ist nicht in Ordnung. Das geht die Lehrperson nicht an. Das ist eine medizinische Therapie, die die Eltern zu verantworten haben in Absprache mit dem Arzt. Wo ich aber viel Verständnis habe für Lehrerinnen und Lehrer, aber es hat jetzt nichts mit dem Medikament zu tun, ist, wenn sie im Einzelfall sagen, ich kann dich nicht mitnehmen. Eine Schülerin oder ein Schüler, der mehrmals den Klassenverband einfach verlassen hat, davongelaufen ist, seinen eigenen Weg gegangen ist, finde ich es richtig, wenn eine Lehrperson sagt, ich kann dich nicht mitnehmen auf Bergwanderung. Die Verknüpfung mit der Medikamentenabgabe, die ist nicht in Ordnung, die darf nicht passieren, aber es ist Aufgabe der Schule, Eltern darauf aufmerksam machen, wenn Schwierigkeiten bestehen, wenn die Schule ist vorkommen in dieser Form nicht möglich ist und dann ist halt allenfalls eine Kleinklasse oder eine Therapie ein Ausweg daraus, aber es darf nicht verknüpft werden damit, wenn ihr dann die Medi gebt, dann ist es gut und dann verzichte ich auf den Antrag.
Offensichtlich gibt es das tatsächlich. Sind das einfach ein paar schwarze Schafe?
Also ich kann nicht bestreiten, dass das gibt. Aber wenn ich denke, dass wir 12'000 Lehrerinnen und Lehrer im Kanton Zürich haben, dann muss ich mich auch dagegen wehren, dass man von Einzelfällen drauf schließt. Also es hat nicht Sinn gemacht, aber manchmal hat man das Gefühl, darauf geschlossen wird, dass es einfach Brauch und üblich in unserer Schule. Nein, ich glaube, die ganz grosse Mehrheit von Lehrerinnen und Lehrern wissen, wo ihre Grenzen sind, tun zwar das Problem mit den Eltern analysieren, machen allenfalls sogar darauf aufmerksam, reden sie mit dem Kinderarzt, gibt allenfalls könnte auch die Diagnose so und so rauskommen, aber ich hoffe und bin sicher, dass es eine ganz kleine Minderheit ist, die da Druck aufsetzt.
Es ist vielleicht ein Symptom für etwas, also es zeigt, dass ein Lehrer am Rand ist, dass der Lehrer der Ansicht ist, dass das Kind, so wie es funktioniert, so zappelig es ist, so unkonzentriert es ist, keinen Platz hat in seiner Klasse.
Entweder keinen Platz hat oder dass die Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, das, was er einsetzen kann, nicht lange um diesem Problem Herr zu werden. Ja, ich glaube, das ist häufig ist das eine Konsequenz daraus. Ich kann es selber nicht lösen. Und dann hat es halt viele Lehrerinnen und Lehrer, die auch gesehen haben, dass bei gewissen Kindern das Medikament in Anführungszeichen Wunder gewirkt hat. Und dann neigt man halt noch schnell dazu, jemand anderem zu sagen, hey, probier's mal mit dem oder sie. Ich hatte schon mal einen Schüler im letzten Klassenzeug und es ist wunderbar gegangen. Und dann kommt die Botschaft natürlich bei den Eltern auch nicht immer gleich an, wie sie von der Lehrperson ausgesendet worden ist. Was der andere als positiver Ratschlag meint, empfindet diese als Nötigung. Von daher müssen wir die Gespräche auch mal können rekonstruieren, ob es wirklich so gemeint sie sind oder ob es vielleicht wirklich sogar wohlmeinende Ratschläge sie sind, die aber schlecht angekommen sind.
Sie legen für Ihre Lehrer die Hand ins Feuer, dass nicht Sie der Grund sind für die Ritalin-Zunahme.
Also ich bin ganz sicher, die Lehrpersonen sind sicher nicht die Ursache dafür. Dass sie im Einzelfall auf das eingeschafft haben, kann ich nicht lügen. Aber da der Schule oder erst recht der einzelnen Lehrperson den schwarzen Peter zuzuschieben, das würde ich ein bisschen billig finden. Es ist ein Problem, das Schule, Eltern, vielleicht manchmal auch Nachbarn oder sonst jemand betreffen. Und sobald das Problem all Seiten betrifft, kann man es letztlich auch noch zusammen lösen.
Haben solche Schüler mit so einer Konzentrationsschwäche in der heutigen Volksschule einen Platz? Hat es noch Platz für so die Normal-Abnormalen?
Ich meine, wenn die Zahl von 10% stimmt, dann hat es ja 12'000 im Kanton Zürich. Und die Tatsache, dass wir 1'500 Kinder in Sonderklasse haben, das sind nicht nur so Kinder, zeigt, dass ganz, ganz viele auch Platz haben. Dass an ganz vielen Orten Lösungen gefunden werden, dass an ganz vielen Orten mit höherem Engagement, mit Unterstützung, die Kinder tatsächlich in der Volksschule bleiben können, dass sie ihren Platz haben. Sie haben es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als andere. Das wird die Schule auch kaum können, ganz vermeiden. Aber ich glaube, ja, die ganz grosse Mehrheit hat ihren Platz. Es wäre schlimm für die Volksschule, wenn sie für 10% keinen Platz mehr hätte.
Haben Sie auch Platz, ohne Medikamente zu konsumieren?
Also, wenn ich auf Schulbesuch bin, sehe ich immer ein bisschen spezielle, ein bisschen laute Kinder. Mal, die hat es auch. Und ich glaube, die Schule ist auch tatsächlich sozial belastbar und die werden zum Teil gut mitgetragen und gut unterstützt. Mal, ich glaube, die haben auch Platz. Also es ist sicher Zielsetzung. Grundsätzlich ist die Schule da für alle Kinder, für jedes Setzen Platz haben. Mit den Instrumenten, die die Lehrpersonen, Gemeinden, die Schulen haben, soll es möglich sein, auch ein schwieriges, ein wilderes, ein läuteres Kind in der Klasse zu haben.
Kinder, die aus der Norm fallen, haben einen Platz in der Schule, sagt also der Chef der Kantonalzürcher Volksschule, auch ohne Pillen. Die Unterstufenlehrerin Sandra Betti beweist, dass es stimmt unter günstigen Umständen. Hat das nötige Wissen, um mit diesen Kindern umzugehen, zusammentragen im Internet bei Kollegen und Fachleuten. In der Grundausbildung der Lehrer nämlich kommt die Aufmerksamkeitsstörung nicht obligatorisch vor. Es ist also Glück oder Zufall, ob man einen kompetenten Lehrer verwünscht oder nicht. Mehr dazu noch «It's not that easy» vom Le Mar.
Was it me? Was it you? Was it all the little things that I didn't do? Trying to move on, but I can't. No, I can't imagine being someone else's man. Girl, I tried and tried a million times to get you off my mind. It's not that easy, no, not that easy. Don't you know how hard it is for me to smile and say goodbye? It's not that easy. No, it's not that easy. It's not over, not for me. You still have so much faith, and I still believe. You're my weakness, you're my strength, and one without the other just don't make no sense. Girl, I tried and tried a million times to get you off my mind. It's not that easy, no, not that easy. Don't you know how hard it is for me to smile and say goodbye? It's not that easy, no, it's not that easy. It's not as easy for me as it is for you. Talk about it. It's not
that easy. Listen, what am I meant to do without your love, your love? What am I meant to do without your love? Oh, what am I meant to do without your love, your love? What am I meant to do without your love? Girl, I tried and tried a million times to get you on my mind. It's not that easy, no.
Input.
Ist ein Boom für Italien die Schule schuld? Dieser Frage geht das Input von heute noch. Tatsache ist, je nach Studie leiden 5-10% der Schulkinder unter einem Aufmerksamkeitsdefizit. Schätzungsweise die Hälfte kriegt Ritalin, genaue Zahlen fehlend. Tatsache ist auch, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer haben ein Defizit beim Wissen um das Defizit. Es kommt darauf an, wenn und in welcher pädagogischen Fachhochschule die Lehrer ihre Ausbildung gemacht haben, ein Nachteil vom kantönlichen Geist im Bildungswesen. Ein obligatorischer gesamtschweizerischer Standard mit einem Grundwissen über das Aufmerksamkeitsdefizit gibt es nicht in der Lehrerausbildung. Leider, sagt Anton Strittmatter, der beim Lehrverband für das Pädagogische zuständig ist und das Problem als Vater von so Kind kennt. Der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst Winterthur klärt etwa 100 Kinder pro Jahr ab mit dem Verdacht auf eine Aufmerksamkeitsstörung. Von einem Wissensdefizit bei der Lehrerschaft redet auch die Stellenleiterin und Kinderpsychiaterin Renate Schäfer.
Zum Störungsbild gehört eben viele Verhaltensweisen, die in unserem normalen Schulbetrieb einfach Schwierigkeiten machen und auf die unsere Lehrer mit ihrer pädagogischen Ausbildung, die sie haben, und auch ihrer pädagogischen Erfahrung nicht von sich aus eingestellt sind. Unsere Lehrer werden ausgebildet, um für den Schulunterricht, für unsere Kinder an sich. Und da geht man von einem gesunden Kind aus, was keine Aufmerksamkeitsdefizitstörung hat. Aber es gibt eben doch viele Kinder, wenn wir davon ausgehen, dass man sagt, etwa zwischen 5 und 8% unserer Kinder sind davon betroffen, dann ist die Chance für eine Lehrerin, auf ein ADHS-Kind zu treffen, doch erheblich. Da brauchen sie mehr Informationen, um das Störungsbild zu verstehen und um dann darauf eingehen zu können und die Kinder entsprechend zu unterstützen.
Jede Unterstufenlehrerin wird also mindestens rein rechnerisch mit solchen Kindern konfrontiert und weiss kaum etwas darüber. Aus dem Grund hat Renate Schäfer für den Frühling einen Weiterbildungskurs für die Lehrer auf das Programm getan. Das Interesse an einem Angebot ist riesig.
Wir haben diese Weiterbildung, ich glaube, am 9. März ungefähr ausgeschrieben und es war wenige Tage, dass also die Höchstzahl, die wir vorgesehen haben, erreicht war und jetzt sich mehr angemeldet haben. Es haben sich Schulleiter von Schulen gemeldet, so mit dem Wunsch, wir kommen gleich mit dem ganzen Team, respektive kommen Sie doch zu uns. Wir machen im Schulhaus intern eine Weiterbildung und kriegen schon genug Leute zusammen, die daran interessiert sind. Ja, von daher denke ich, es ist ein reges Interesse da.
In den nächsten 2 Monaten bieten auch die pädagogischen Fachhochschulen Zürich und Thurgau eine Weiterbildungstagung für Lehrkräfte an. Es ist offensichtlich, es besteht ein Defizit und die Lehrer wollen unbedingt mehr wissen über die Störung, um die betroffenen Kinder besser zu verstehen.
Das glaube ich schon. Entspricht auch meiner Erfahrung, wenn ich mit den Lehrern unserer einzelnen Kinder spreche. Es gehört ja dann dazu, auch die Schule zu informieren, dass insgesamt generell ein großes Interesse da ist, zu verstehen. Zu verstehen, was macht es, dass unsere Kinder sich so anders verhalten, als wir es von ihnen erwarten und warum fällt es mir so schwer, dem Kind die pädagogische Anleitung zu geben und zum Lernen anzuleiten, wie ich mir das als Lehrer eigentlich vorgestellt habe.
Das Weiterbildungsangebot für die Lehrerinnen und Lehrer aus dem Raum Winterthur hat 2 zentrale Ziele.
Dass die Kinder in der Schule einer Lehrerin begegnen, die ihnen entsprechen kann, das ist die eine Seite und die andere Seite darüber hinaus natürlich auch, dass die Lehrerin mit ihrer großen Klasse, die ja schon genug pädagogische Herausforderung ist, auch ein wenig entlastet wird, dass sie nicht immer wieder auch ratlos und hilflos vor den Kindern stehen, die das Leben in der Klasse schwer machen mit ihrem ADHS. Also sozusagen 2 Ziele für das Kind, aber auch für die Lehrerin und die ganze Klasse.
Auch konkrete Tipps und Tricks für den Unterricht kriegen die Lehrkräfte bei dieser Weiterbildung, die 3 Nachmittage lang geht. Fachfrau zählt ein paar von diesen Tipps auf.
Eines wäre zum Beispiel, dass es für die Kinder sehr hilfreich ist, einen gut strukturierten, fast ritualisierten Tagesablauf zu haben, dass sie immer genau wissen, was kommt als nächstes und möglichst wenig Überraschungen erleben. In der Regel profitieren die Kinder mit ADHS eher von altmodischen Unterrichtsweisen wie Frontalunterricht und sitzen in möglichst festen Bänken, wo das Winkseln und Zappeln und Rumhampeln schon ein bisschen allein durch die Form der Bänke unterdrückt wird.
Renate Schäfer will bei den Lehrern auch für mehr Toleranz für die Kinder werben. Sie illustriert es mit einem kleinen, aber sehr typischen Beispiel.
Oft haben die Kinder zum Beispiel große Mühe mit dem Schreiben. Und je mehr sie unter Druck kommen, je mehr Zeitdruck und so weiter, umso schlimmer wird die Schrift. Und das hat wirklich biologische Grundursachen. Und da wäre zum Beispiel eine Empfehlung von uns: Akzeptieren Sie jede Schrift, die noch lesbar ist. Und bestehen Sie nicht auf Schönschreiben und dass es genau in der Linie ist.
Ein weiterer Punkt auf dem Weiterbildungsprogramm: Sie werden über Behandlungsformen einschließlich Medikamente informiert. Mit anderen Worten, auch Ritalin kommt zur Sprache. Renate Schäfer erklärt in welcher Art und Weise.
Ja, ich finde, es ist wichtig zu wissen, dass es das Medikament gibt und dass wie die Lehrer auch eine realistische Vorstellung von dem bekommen, was das Medikament vermag und was es auch nicht vermag. Wir wollen weder, dass Ritalin, das Methylphenidat, verteufelt wird als das Schlimmste, was man Kindern antun kann, noch möchten wir eine Haltung haben, die sich von der Gabe des Ritalins verspricht, dass alle Probleme, die die Kinder haben, gelöst sind und sie dadurch in der Schule pflegeleicht werden und leicht lernen und eigentlich alles wieder in Ordnung ist. Sondern ein realistisches Wissen um die Möglichkeit der Medikamentenbehandlung.
Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist dann aber auch, dass die Lehrer zwar über Ritalin informiert sind, aber nachher nicht selber Diagnose stellen und den Eltern auch noch gerade die Verabreichung von kleinen weissen Pillen empfehlen. Dass die Lehrer dieser Verlockung nicht immer widerstehen, kann Renate Schäfer verstehen. Ihre Haltung ist aber klar und eindeutig.
Medikamente gehören in die Hand von Ärztinnen und Ärzten. Und die Entscheidung, ob ein Medikament, sei es jetzt Ritalin oder was anderes gegeben wird, muss von dem Arzt und der Ärztin gemeinsam mit den Eltern entschieden werden. Dass es auch immer mal wieder dazu kommt, dass eine Lehrerin das sagt, das kann ich mir noch gut vorstellen. Je nachdem, was sie für eine Erfahrung gemacht hat mit anderen Kindern, mit dem Störungsbild, wo sie vielleicht erlebt hat, ja, mit dem Ritalin hat er doch so gute Fortschritte machen können und ging alles so gut. Und dann geht es eigentlich darum zu sagen, ja, wir müssen jetzt in Ruhe nachschauen, braucht es das Kind und kann es dem Kind helfen.
Dass man einem kleinen Schulkind ein Medikament verabreicht, das unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, löst Emotionen aus. Der Glaubenskrieg hat auch die Lehrer erfasst, erzählt Renate Schäfer.
Ich mache die Erfahrung des einen wie des anderen, dass von der Schule Druck kommt, gehen Sie zum KJPD, holen Sie sich Ritalin. Als auch die andere, dass wir erarbeiten mit den Eltern, dass es sinnvoll ist, Ritalin zu geben. Und die Lehrerinnen verwerfen die Hände und sagen, ums Himmels Willen, was tut ihr euren Kindern an? Also es gibt beide Extrempositionen in der Lehrerschaft, aber es gibt natürlich die große Menge der Lehrer, die in dem Bereich mit uns zusammenarbeiten, die uns ihre Beobachtungen der Kinder melden und bereit sind, ihre Informationen uns zu geben, damit wir mit den Eltern das entsprechend entscheiden können und dann auch mithelfen zu beurteilen, wie gut hilft das Ritalin oder Ist das jetzt ein Kind, was nicht davon profitieren kann?
Würden Sie jetzt sagen, so aus Ihrer Erfahrung, Einzelfälle, dass wirklich so von der Lehrerschaft her quasi Druck gemacht wird?
Ja, also wir erfahren es schon immer wieder, aber die stoßen uns natürlich auch besonders auf. Die verärgern die Eltern, die führen sozusagen dann dazu, dass es Probleme gibt. Ich denke, die vielen anderen, die weitaus größere Anzahl, die einfach nach besten Möglichkeiten mitschafft, die vergisst man leicht darüber, wenn man sich dann mit jemand rumärgern muss, der Druck macht oder der es weit von sich weist, dass dem Kind ein Medikament gegeben wird.
Dass es solche Lehrer gibt. Offensichtlich haben dann die das Gefühl quasi, dass das Kind, so wie es funktioniert mit seiner Krankheit, keinen Platz in der Klasse hat.
Ja, respektive, es ist, wie Sie schon richtig sagen, Ausdruck von Druck, unter dem die Lehrer sind. die halt jeden Tag sich mit der Situation in der großen Klasse, wo ja, was weiß ich, noch 20 bis 24, 25 andere Kinder sind, auseinandersetzen muss und dann so wie, Mensch, das könnte doch Erleichterung bringen. Und dann vielleicht eben über das Ziel hinausschießen und nicht sagen, jetzt gucken wir erstmal oder jetzt schicken wir sie erstmal zum Kinderpsychiater oder zum Kinderarzt, um das Kind untersuchen zu lassen.
Kinderärztin und Psychiaterin legt im Umgang mit der Diagnose ADHS oder ADS viel Pragmatismus an den Tag. Die massive Zunahme von der Ritalin-Verschreibungen in nur 10 Jahren hat sie sich verachtfacht, erklärt sie so.
Wenn Sie also jetzt nach dem sogenannten Ritalin-Boom fragen, dann möchte ich eigentlich mit dem Russell Barkley sprechen. Das ist ein amerikanischer Psychologe, der, man möchte ich sagen, sein Fachleben dem ADHS geweiht hat. Dass er sagt, ist für ihn eigentlich Ausdruck dessen, dass die medizinische Versorgung der ADHS-Kinder besser wird, dass sie diagnostiziert werden, dass man das Krankstörungsbild kennt und danach schaut und dann entsprechend die notwendigen Schritte unternimmt, unter anderem Stimulantienverschreibung.
Um die Kiwis-Pille für Kinder ist ein Glaubenskrieg entflammt. Alle Beteiligten suchen Schuldige für den Ritalin-Boom. Die einen gehen den Mediziner die Schuld, die zu locker mit dem Rezeptblock umgehen. Die anderen gehen die Schuld der Schule und der Lehrer, die keine Toleranz haben für Kinder, die aus der Reihe tanzen. Und die noch anderen suchen die Schuld im Elternhaus, wo Kind auf mehr Leistung trimmt. Das Spiel mit dem schwarzen Peter sei für Katz, findet Renate Schäfer. Sie plädiert für mehr Augenmass und Pragmatismus im Umgang mit dem Kind, der Diagnose und der Behandlungsmethode.
Schwierig wird es, wenn beide Seiten unter Druck sind und man sich gegenseitig Schuld zuweist. Dann wird man sicherlich, den Kindern kann man sicherlich nicht mehr gerecht werden. Wir wissen einfach, dass das Störungsbild auf einer biologischen Grundlage entsteht. Es ist nicht Schuld der Eltern, die falsch erziehen. Es ist nicht Schuld der Schule, die es falsch macht. Dass aber die Kinder es schwerer und leichter im Leben haben, je nachdem wie die Umwelt. Und das heißt die ganze Umwelt. Das heißt die Eltern, die Großfamilie, die Lehrer und wir alle als Gesellschaft diesen Kindern begegnen. Einschließlich mit Verständnis und Toleranz.
Input. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.